Man merkt sich ja meist nicht die ganze Lesung, aber weiß jemand noch die letzten Worte des Evangeliums? Die Macht der Finsternis heißen die letzten Worte. Die Macht der Finsternis möchte man dann ja auch gerne so schnell vergessen. Damit endet der Predigttext, den wir als Evangelium gehört haben, von der Verhaftung Jesu, Lukas 22. Die Macht der Finsternis schlägt zu, die geballte Macht der Finsternis. Soldaten kommen, um Jesus zu verhaften. Das Johannesevangelium schreibt von einer Kohorte. Eine Kohorte, das sind 480 bis 500 Soldaten. Also ein Sondereinsatzkommando, schwer bewaffnet. Deswegen sagt ja Jesus auch, ihr kommt, wie als wenn ihr einen Räuber übersetzt. Martin Luther, das ist auch korrekt sprachlich, aber diese Bezeichnung Räuber bezog sich vermutlich damals auf die Zeloten, also die jüdischen Widerstandskämpfer gegen die römische Macht. Guerillas, die sich in die Berge zurückgezogen hatten und dann von dort so schnelle Angriffe machen, wie wir das ja heute auch kennen von so aufständischen revolutionären Gruppen. Jesus als Anführer einer Miliz, die man zerschlagen muss und dafür eine geballte militärische Macht braucht. Man hatte Jesus offenbar militärische Umsturzvorbereitungen zugetraut oder zumindest unterstellt. Lukas verwendet nicht das Wort Kohorte, sondern er schreibt, wie Matthäus und Markus auch, von einer Volksmenge. Das klingt gar nicht so militärisch. Also, das klingt, als hätten sich noch ein Haufen Schaulustiger und Gaffer diesen Zug angeschlossen. Eigentlich sollte ja Jesus im Geheimen verhaftet werden, deshalb bei Nacht. Deshalb nicht in der Stadt, sondern draußen im Garten Gethsemane. Eigentlich hatten die hohen Priester ja Angst, dass das Volk sich auf die Seite von Jesus stellen würde, wenn er öffentlich verhaftet wird. Aber dann müssen sie feststellen, dass zwar eine Menge Gaffer dabei sind, die vielleicht mit ihren Handys Fotos gemacht hätten, wenn es sie damals schon gegeben hätte, aber keiner von denen ergreift für Jesus Partei. Sie sind nur dabei, um sich ja nicht entgehen zu lassen, was jetzt passiert. Erstaunlicherweise spricht Jesus dort in Gethsemane nicht etwa die Soldaten an, sondern er spricht zu den hohen Priestern, Hauptleuten des Tempels und Schriftgelehrten. Das heißt, die ganze Haute Volée von Jerusalem war mit dort draußen im Garten Gethsemane. Die komplette Regierung war dabei, als Jesus verhaftet wurde. Offenbar war ihnen wichtig, dass alles in Ordnung geht, so wie bei einer ganz wichtigen polizeilichen Maßnahme der Staatsanwalt selber mitkommt, damit das alles seinen Gang geht und damit das von höchster Stelle beglaubigt ist. Vielleicht wollten sie sich auch an dem Anblick weiden, wie Jesus in Handschellen abgeführt wird. Vielleicht wollten sie sehen, wie er vergeblich versucht zu fliehen, wie er empört reagiert oder die Verzweiflung auf seinem Gesicht entdecken. Und dann ist noch als ganz wichtige Rolle in dieser Szene Judas, einer der 12 Jünger, der die Seiten gewechselt hat. Er hat Geld bekommen für seinen Verrat, aber das ist offensichtlich nicht der Grund. Die Motivation dieses Judas bleibt ein Rätsel, darüber sind dicke Bücher geschrieben worden, aber sie bleibt uns immer wieder ein Anlass zu grübeln, unsere Fantasie zu bemühen und versuchen, Gründe zu finden, was ihn dazu gebracht haben könnte. Der geistliche Hintergrund dafür wird uns von Lukas am Anfang des Kapitels verraten. Vers 3 steht, es fuhr aber der Satan in Judas, genannt Iskariot, der zur Zahl der 12 gehörte. Judas geht der Menge voran, er zeigt den Soldaten, den Priestern, den Offizieren den Weg und er identifiziert Jesus durch einen Kuss. Durch einen Kuss haben sich damals sehr gute Freunde oder nahe Verwandte begrüßt. Also diese Geste, Jesus, ich gehöre zu dir, ich bin mit dir verbunden, ist gleichzeitig das Zeichen, mit dem er Jesus ans Messer liefert. Der Judas scheint die finsterste Gestalt von allen zu sein, weil er ja aus dem Licht kommt. Er kommt ja aus der Nähe von Jesus. Er war ja mit Jesus zusammen Er war ihm so dicht an ihm dran, hat so viel von ihm gehört und vermutlich auch gelernt. Und jetzt steht er auf der Gegenseite. Das ist die geballte Macht der Finsternis, von der am Ende unseres Predigtextes die Rede ist. Und dieser geballten Macht der Finsternis stehen Jesus und seine Jünger gegenüber. 12 Personen mit insgesamt 2 Schwertern. Jesus hatte ausdrücklich gesagt, das genügt, als er ihm gesagt hatte, wir haben 2 Schwerter. 12 Personen, Jesus und seine Jünger, sind das die Guten? Ist das die Macht des Lichtes, die in dieser Welt der geballten Macht der Finsternis entgegensteht? Klar, die Jünger stehen auf der Seite von Jesus. Von einer Flucht berichtet das Lukas-Evangelium nichts, von einer Flucht der Jünger. Diese Jünger hier sind bereit, für Jesus zu kämpfen. Und deswegen fragen sie, als sie sehen, was sich anbahnt, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Also das heißt, sie sind bereit, sich bei dieser Übermacht, die ihnen gegenübersteht, entweder mit einem gigantischen Wunder Gottes zu rechnen oder auch zu sterben. Denn auf natürliche Weise gegen diese Übermacht zu siegen, ist ja unvorstellbar. Sie sind nicht völlig wehrlos, sie haben 2 Schwerter, aber es ist kein gleicher Kampf. Sie fragen Jesus, ob sie eingreifen sollen, aber sie warten die Antwort nicht ab. Einer jedenfalls zieht sein Schwert und schlägt zu und er trifft den Sklaven des hohen Priesters am Kopf und schlägt ihm ein Ohr ab. Der Sklave des hohen Priesters, das ist quasi ein kleiner Mitläufer, der am allerwenigsten dafür kann, weil er nicht mal freiwillig in diesen Beruf gegangen ist und schon gar nicht freiwillig hier draußen ist. Er war der Sklave, der jedem Befehl ohne Gegenfragen zu gehorchen hat. Der kleinste Mitläufer wird getroffen und nicht mal gefährlich, verletzt oder kampfunfähig gemacht, sondern zwar eine ärgerliche und böse Verletzung, aber vermutlich keine lebensbedrohliche. Der Evangelist betont, wie auch Johannes, dass es das rechte Ohr war, das der Jünger ihm abgeschlagen hat. Warum ist das so wichtig, dass es gerade das rechte Ohr war? Der Deutschlandfunk hat 2017 in einer Sendung darüber berichtet, dass amerikanische Forscher herausgefunden haben, dass das rechte Ohr besser hört als das linke. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht. Wenn Sie sich vorstellen, Sie würden aufmerksam lauschen. Ich würde den Kopf immer so drehen. Das wäre mir unmöglich, irgendwie vom Gefühl her. Wir hören mit dem rechten Ohr besser und wissen das auch. Und zwar nicht, weil das rechte Ohr akustisch stärker ist, sondern weil im Gehirn geht ja alles über Kreuz und in unserem Kopf geht alles über Kreuz und das rechte Ohr ist mit der linken Gehirnhälfte verbunden. Und die linke Gehirnhälfte ist für die Sprache zuständig, fürs Verstehen, fürs inhaltliche Verstehen von Sprache. Also bei diesen Tests haben Leute sich mit den beiden Ohren gehört und haben sich das, was sie mit dem rechten Ohr gehört haben, wesentlich besser gemerkt, als was sie mit dem linken gehört hatten. Wenn die Apostel, die Jesus ausgesandt hat zu predigen, also von den Menschen gehört zu werden, wenn die ihren Gegnern das Ohr abschlagen, dann werden die Gegner ihnen nicht zuhören. Wenn sie ihnen das rechte Ohr abschlagen, dann können die Gegner sie nicht verstehen oder die Hörer sie nicht verstehen. Und wenn sie überhaupt anfangen, auf ihre Gegner einzuprügeln, dann werden sie sich wahrscheinlich gar nicht für deren Botschaft interessieren. Jesus tut genau das Umgekehrte. Er heilt den Feind, er heilt den Menschen, der gekommen ist, mit anderen ihn zu verhaften, vor Gericht zu stellen, damit er am Ende getötet wird. Er heilt diesen Menschen und ohne ein Wort zu sagen, bringt er zum Ausdruck, ich bin nicht gegen dich, obwohl du gegen mich bist. Ich bin auf deiner Seite und ich bin sogar an deiner Seite, wenn du in Not bist. Und dann spricht er aber zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, halt bis hierher und nicht weiter. Das heißt gar nicht, dass er ihr Handeln oder ihren Einsatz verurteilt, aber er sagt, das reicht, weiter geht nicht. Und er zeigt seinen Jüngern, indem sie sich gegen die Macht der Finsternis zur Wehr setzen, entscheiden sie sich, gegen Gottes Plan zu handeln. Und das ist das Verrückte. Sie setzen sich gegen die Macht der Finsternis zur Wehr und Jesus sagt, damit handelt ihr gegen Gottes Plan. Ihr fügt der Finsternis weitere Finsternis hinzu, durch das, was ihr jetzt vorhabt. Und indem ihr hier zurückschlagt, geratet ihr in die Gefahr, die Seiten zu wechseln. Und das ist bestimmt jetzt nicht in erster Linie körperlich, waffentechnisch, militärisch gemeint, sondern wir haben ja viele Möglichkeiten, zuzuschlagen und zurückzuschlagen. Konstantin Mascher, der Leiter von der Offensive junger Christen, hat in einem Artikel über die Kränkung der Evangelikalen einen bemerkenswerten Satz geschrieben. Jede und jeden von uns kann der Widersacher instrumentalisieren, um Verwirrung zu stiften. Sollte uns diese wichtige Einsicht nicht zur Unterscheidung anspornen und dazu, uns aus der Opferrolle zu lösen und barmherziger miteinander umzugehen? Der Zusammenhang des Artikels ist die Kränkung der Evangelikalen. Wie werden Evangelikale in der Gesellschaft und in der Kirche behandelt, über sie gesprochen, angeschaut? Und er sagt, jede und jeder von uns kann der Widersacher instrumentalisieren, um Verwirrung zu stiften und Schaden anzurichten. Und das ist das, was Jesus seinen Jüngern zeigt. Der Widersacher, gegen den ihr kämpfen wollt, der gebraucht euch, wenn ihr jetzt hier auf diese Weise mit denen umgeht, die euch angreifen. Deswegen halt bis hierher und nicht weiter. Das Verrückte ist ja an der ganzen Passionsgeschichte, der hohe Priester, die Volksmenge, die Soldaten und vor allem Judas erfüllen mit dem, was sie tun, Gottes Plan. Zwar hat der Satan Judas angestiftet, das zu tun. Zwar sagt Jesus, wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Und er sagt auch, aber auf der anderen Seite sagt er auch, es wird geschehen, wie es beschlossen ist. Er sagt schon im Abendmahl vor seiner Verhaftung, dass er sein Leib und Blut gibt für die Erlösung und er kündigt dreimal im Verlauf der vorhergehenden Kapitel und Wochen seinen Jüngern an, dass es so kommen wird, dass er verhaftet wird, vor Gericht gestellt und gekreuzigt. Das muss alles so kommen. Siehe, die Gegner tun zwar Sünde, indem sie Jesus und seine Jünger angreifen, und trotzdem sind sie nicht die Feinde. Sie wollen zwar Schaden anrichten und Böses tun, aber Gott lässt es zu, was sie tun, weil er dadurch Gutes bewirken will. Sie fügen Jesus und seinen Jüngern körperlichen und seelischen Schmerz zu, aber sie können nichts tun, was Gottes Plan widerspricht, sondern Gott wird genau durch das seinen Plan ausführen. Und das wirft natürlich auch ein ganz anderes Licht auf die Dinge, die uns passieren, die uns von anderen Menschen begegnen. Der katholische Heilige Johannes vom Kreuz, der im 16. Jahrhundert in Spanien gelebt hat, er war der Nachfolger, Schüler und Mitarbeiter von Teresa von Avila, die ich neulich vor zwei Wochen zitiert habe. Und der wurde im Zuge einer Auseinandersetzung innerhalb seines Mönchsorden, der Karmeliter, wurde er im Auftrag seines Priors entführt und wurde in die Ordenszentrale gebracht und dort in ein Kellerloch eingesperrt, ohne Licht, ohne Tageslicht und ohne eine Kerze oder irgendwas, ein finsteres Loch. Er durfte einmal am Tag herauskommen und im Refektorium mit den anderen Mönchen essen, aber nicht an ihrem Tisch, sondern in einer Ecke für sich. Und wenn die Mönche nach dem Essen den Saal verlassen haben, hatte jeder Mönch den Auftrag, ihm mit einer Peitsche einen Schlag zu versetzen. Und danach wurde er wieder in sein Loch gebracht. Das Ganze ging vermutlich, er hat es nicht gezählt, vermutlich etwa ein Jahr. Also er konnte kaum noch das Tageslicht ertragen, als er wieder auch nicht feierlich begnadigt wurde, sondern einfach die Türe offen gestanden hatte und er dann gehen konnte. Da konnte er das Tageslicht kaum ertragen. Aber diese Zeit, die er später als die dunkle Nacht bezeichnet hat und die eine große Rolle in seinem Glauben, in seinem Leben und in seinen Schriften gespielt hat, diese dunkle Nacht war die tiefste Erfahrung der Nähe Gottes, die er je gemacht hat. Und eine unglaubliche Zeit, in der er die Liebe Gottes gespürt hat und Gottes Handeln an sich gespürt hat. Der Schriftsteller Reinhold Schneider beschreibt in einer Erzählung diese Erfahrung und auch ein Gespräch, das er mit seiner Lehrerin Teresa von Avila hat bei ihrer ersten Begegnung nach diesen Erfahrungen. Keine der Nonnen wagte aufzusehen, als die Blicke der Gründerin und ihres Jüngers sich begegneten. Dann traten sie scheu zurück, während Theresia den Bruder an das Ende des Ganges gegen die Fenstertür führte. »Oh, wie hast du gelitten? Was hat man dir angetan?«, sagte sie, die Bewegung nicht meisternd. Er lehnte sich ein wenig an die Wand, vielleicht hatte ihn die Freude zu mächtig ergriffen. »Es war alles Gnade«, sagte er endlich. »Unergründliche Gnade. Als Knabe sollte ich nach dem Willen meiner armen Mutter ein Handwerk erlernen, und sie meinte, weil ich so gerne Heiligenfiguren betrachtete oder vor ihnen betete, so könnte ich auch lernen, sie zu schnitzen und zu bemalen. Aber ich hatte die nötige Gabe nicht. Nur weiß ich, wie mein Handwerksmeister aus einem Holzstock eine Gestalt bildete. So haben auch die Brüder in Toledo an mir getan, mit den Werkzeugen des Leidens, die ihnen der Herr in die Hand gab. Sollte ich ihnen nicht dafür danken, wenn ich auch so weit hinter den Heiligen zurückbleibe, wie die armen Figuren, an denen ich herumstümperte hinter ihren Urbildern? Und doch, antwortete sie sinnend, erscheint das Kreuz zuweilen in erschreckender Gestalt, die unser Herz verwirrt. Als ich erfuhr, dass du verschleppt worden warst und nicht wusste, wohin, da hatte ich Mühe, das Kreuz zu verstehen. Dies ist, sagte er zögernd, vielleicht das furchtbarste Leiden. Ja, das Leiden in der Kirche, das ihre Diener den Erwählten bereiten, so dachte ich an dich. Aber viel schlimmer waren doch die Brüder in Toledo dran, die der Hass so knechtete, dass sie mich schlugen. Sie haben mehr gelitten als ich, denn sie verstanden nicht, dass sie das Böse ihrer Seele antaten, während sie mir das Gute erwiesen. Frage nicht, forsche nicht, flüsterte sie. Vielleicht hast du alle befreit, während du gefangen warst. Liebe Gemeinde, die Jünger hatten das Schwert dabei, weil Jesus ihnen gesagt hatte, wer keine Tasche hat, der verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Aber er hat ihnen auch gesagt, steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Jesus will nicht, dass seine Jünger das Leiden annehmen aus Resignation, weil es sowieso keine andere Wahl gibt, sondern dass sie es annehmen aus Übereinstimmung mit Gott. Dass sie ihr Schwert wegstecken, weil sie Gottes Plan für ihr Leben erkennen und weil sie Gottes Weg und dem Weg Jesu folgen wollen. Dass wir unser Schwert wegstecken, weil wir erkennen, der uns dabei etwas Böses antun will, das ist kein Feind, sondern ein Werkzeug Gottes. Und das ist ein Mensch, der von uns die Botschaft von der Liebe Gottes hören soll. Und deswegen dürfen wir ihm nicht das Ohr abschlagen. Selig sind die Jesu Wort hören, sein Handeln sehen und ihm nachfolgen.